Welch ein Vorrecht. Ich hoffe, wir haben noch viele Jahre, wo wir in Freiheit anbeten dürfen, ne? Wo wir ablegen können, was uns belastet und bedrückt und so weiter. Weil Gott gut ist, weil er einen guten Plan mit uns hat. Stimmt's? Semis läuft, du bist der beste Techniker, den ich kenne. Tauch mal ein, du geliebtes Kind Gottes. Tauch mal ein in die Gegenwart Gottes. Weißt du, dass du so geliebt bist? Weißt du, dass Gott den Plan dieser Erde gemacht hat, weil er an dich gedacht hat? Weil er gedacht hat, er will dich haben? Weil er gesagt hat, Jesus, den will ich haben, die will ich haben. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mach dir das mal heute Morgen bewusst. Moment. Komm, wir machen mal die Augen zu. Papa, wir legen jetzt alles ab, was uns belastet. Den ganzen Alltag, alle Sorgen, alle Ängste, alle Nöte, alle Herausforderungen, alle Krankheit, alle Wehwehchen, alles, was zieht und zwickt, sowohl im Geist, in der Seele wie auch im Körper. Danke, dass wir frei gemacht sind zu jedem guten Werk. Wir tauchen jetzt ein und wir sagen, alles, was jetzt gegen das Wort Gottes ist, unter meine Füße, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Heiliger Geist, du lässt jetzt das Wort in mein Herz fallen, auf einen guten gepflügten Ackerboden, dass es aufgeht, Frucht bringt, 30, 60, 100. Und ich strecke mich aus nach 100-fältig. Papa, weil du gut bist, weil du ein guter Gott bist, weil du gute, gute Pläne mit mir hast und mit meinem Leben. Halleluja. Amen. Amen. Ja, manchmal ist das Leben so ein bisschen wie Achterbahn, gell? Auf und ab, Angriffe, Herausforderungen und dann geht es einem wieder gut und dann hat man wieder so Phasen, wo gar nichts ist, wo man so entspannt und denkt, ach, ist das Leben schön und es gehört alles dazu. Und manchmal denke ich so, ist das das alles wert? Ist das das alles wert, was alles so passiert? Und ich sage ja. Warum? Weil der Papa uns liebt. Der Unterschied in unserem Leben ist wirklich, dass der Vater uns liebt. Und wenn du das verinnerlicht hast, wenn das ganz tief in dir drin ist und du das verstanden hast, dann weißt du, was der Sinn deines Lebens ist, dass der Vater dich liebt. Ich sag nicht Gott, ich sag Papa, ich sag der Vater. Dass der Vater dich liebt, ist der Kern und der Sinn deines Lebens. Und jetzt merkst du schon, unser Fokus ist manchmal auf Menschen, manchmal auf unseren Kontostand, manchmal auf unsere Gesundheit, manchmal auf unser Umfeld. Und das alles ist dient dazu, vom Feind geführt, oft genug, leider oft genug, um uns wegblicken zu lassen von der Liebe des Vaters. Habt ihr das schon mal festgestellt? Und dann kommst du an einen Punkt, wo du dich fragst, warum geht's mir so, wie es mir geht? Warum bin ich überhaupt geboren worden? Warum lebe ich überhaupt noch? Was ist der Sinn meines Lebens? Und all diese Fragen sind schon lange beantwortet. Warum? Weil der Vater dich liebt. Weil der Vater dich liebt. Du bist aus seinem Herz geboren, weil er dich liebt, weil er dich gesehen hat. Und all das, was in deinem Leben passiert ist, was nicht gut war, dient dir heute zum Besten. Amen. Amen. Ein paar können schnell Amen sagen, manche gucken auf den Boden, denken noch nach, auch das ist gut. Aber weißt du, du wärst heute nicht der Mensch, der du bist, wenn du das nicht alles erlebt hast. Ob du gute oder schlechte Eltern hattest, ob du durch eine Scheidung bist, ob du durch einen Verlust bist, wo jemand gestorben ist, vielleicht sogar deine Mutter oder sonst jemand, der dir nahe stand. All diese Dinge sind sehr schmerzhaft, aber sie verändern uns. Und das Verrückte ist, ich stelle es wirklich fest für mich und auch für dich, die meiste Frucht in meinem Leben ist gekommen durch Schmerz und durch Leid. Ich habe mich positiv verändert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt darfst du sagen, echt jetzt? Auf. Ja, echt jetzt? Ohne Flachs. Am meisten habe ich mich verändert, wo ich durch Leid und durch Tränen bin. Ist es schön? Tut es gut? Nein. Aber die Frucht danach, alles in unserem Leben ist wie die Geburt eines Kindes. Man wird schwanger, man hat die Nachricht, oh, ich bin schwanger, ach, ist das schön, ist das toll, oh. Und dann ist das so toll und dann kommt so die Übelkeit, dann muss man spucken, dann wird der Bauch immer größer, der Rücken immer krummer und dann denkt man sich, warum bin ich nur schwanger geworden, tut das Not, muss das sein, wie lange geht es noch? Ihr Muttis, ihr kennt es, gell? Ich bin keine Mutti, ich bin nur ein Papi, aber ich war dabei, zweimal live und in Farbe. Und dann kommt der Geburtsprozess, die Wehen fangen an, man denkt, ach du grüne Neune, oh Hilfe, 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 Hilfe. Und Barbara hatte zwei ganz üble Geburten, sowohl mit Vanessa als auch mit Sammy. Beide sind stecken geblieben, beide waren verkehrt rum. Jedes Mal gingen die Herztöne weg. Der Arzt war in Panik, ich war in Panik und so weiter. Das war so schlimm, dass Vanessa, wo sie geboren war, ich saß eine Viertelstunde auf dem Stuhl, ich war fast ohnmächtig geworden, nicht wegen dem Kind rausgekommen, sondern weil es ein Kampf war um Leben und Tod. Ich war am Dauerbeten, wir waren in Amerika, wir waren alleine, wir hatten niemand. Und nach Viertelstunde habe ich gesagt, was ist es denn überhaupt? Ein Mädchen. Ich sage, oh, schön. Ja. Ich war so kaputt, wirklich kaputt. Und bei Sammy habe ich gebetet und gehofft, es wird anders und war fast identisch. Und ich habe gedacht, Mann, muss das so sein. Ja, muss das so sein. Schlimm, beide mit der Sauglocke geholt, beide Gesichter ganz krumm von der Sauglocke. Du denkst, du kriegst ein behindertes Kind, so sahen die aus. War nicht schön. Es war alles nicht schön. Aber Gott war da. Und er hat gesagt, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Manchmal könnte ich ihn dafür wohin treten und andersmal sage ich danke. Wenn ich im Fleisch bin, will ich treten. Wenn ich im Geist bin, sage ich danke. Er sagt immer dasselbe, vertrau mir. Meinem Fleisch gefällt es nicht, deinem auch nicht. Aber es ist der gute Prozess, der uns verändert. Und es kommt die Zeit, immer mal wieder in unserem Leben, wo Druck kommt. Wo brutale Nachrichten sind und du hast nichts anderes, wie Gott zu vertrauen. Wo du weißt, Mensch, wenn du die Krebsdiagnose kriegst, da kannst du nicht sagen, ja, pff, das beschäftigt dich erstmal. Und wenn du dann im Glauben stehst, kannst du sagen, ja, der Arzt ist kein Prophet. Und er ist auch nicht der, der das letzte Wort hat, sondern mein Gott hat das letzte Wort und er ist am Kreuz für meine Krankheit gestorben. Punkt. Amen. Bei Vanessa ist eine Polizistin in der Gemeinde in Würzburg und ich mag die ganz arg. Eine ganz tolle junge Frau, frisch durch eine Scheidung und ich mag ihre quirlige Art. Ich sehe sie nicht oft, ein, zwei, dreimal im Jahr, wenn ich dort bin. Auf einmal kriegt sie Diagnose Brustkrebs und das hat sie runtergezogen. Und da ich sage, hey, ihr müsst glauben in der Gemeinde. Nicht Eierbobaya, nicht, oh, geht's dir schlecht und oh, warum lässt der Herr das zu und oh, warum du und oh und oh und oh. Das bringt gar nichts. Ich habe gesagt, ihr müsst glauben als Gemeinde. Gott sei Dank hat Vanessa reingetragen. Der hat gesagt, wir müssen glauben und du wirst davon nicht sterben, du wirst geheilt. Und erst da war sie ein paar Monate im Loch und dann hat sie gemerkt, nee, es bringt mir nichts im Loch zu sein. Ich muss was? Glauben. Und dann ist sie aufgestanden im Glauben und hat selber angefangen. Es nützt nichts, wenn die anderen glauben. Es nützt schon was, aber anfangen musst du selber, dass Gott für deine Krankheit gestorben ist. Amen. Und dann ist gut, wenn du Freunde hast, die für dich beten, wenn ihr euch eins macht. Echt jetzt? Echt jetzt. So, und jetzt letzte Woche oder ein bisschen länger habe ich Vanessa gefragt, wie geht's? Er sagt, Vanessa, sie ist komplett geheilt. Sie ging in die Klinik, haben nachgeguckt, der Krebs ist komplett weg aus der Brust. Und dann, der Hammer, die Oberärztin aus dem Krankenhaus hat zu ihr gesagt, ja, haben Sie überhaupt was gehabt? Das kann ja gar nicht sein, man sieht ja nichts mehr. Ist es unser Gott? Ja. Leute, das sind Glaubensprüfungen. Die sind gut. Amen. Was wird sie beim nächsten Mal, beim nächsten Zieberchen machen? Was wird sie da wissen? Mein Gott ist größer. Halleluja. Und das ist gut, das ist der Prozess, wo wir durchgehen, Leute. Wir gehen durch viele Herausforderungen, aber wenn wir überwinden, und die Bibel sagt, wir sind Überwinder. Wir werden nicht erst Überwinder, wir sind Überwinder. Und in jeder Herausforderung, in jedem Problem, in jeder Not, ob das deine Kinder sind, dein Arbeitsplatz, in jeder Nachricht, die du bekommst, hast du immer eine Entscheidung. Gott ist größer oder Gott ist kleiner? Ist Gott größer als diese Nachricht oder ist er kleiner als diese Nachricht? Und das kannst nur du selber treffen. Bin ich da außen vor? Bin ich der heilige Thomas, den das nicht trifft? Oh, wenn ihr wüsstet, wie es bei mir als abgeht. Was bei mir als für Sachen sind. Wo ich oft denke, schon wieder. Aber ich merke so, wow, cool. Toucht mich immer weniger. Ich merke, Halleluja, die Entscheidung, die ich vor einem Jahr getroffen habe, die dient mir. Wann? Heute. Den Glauben, den ich von einem Jahr als Samen gesät habe, den ernte ich heute in meinem Leben, wo ich merke, wow, schlechte Nachricht kommt, ich bleibe immer ruhiger und gelassener. Nicht, weil ich der tolle Thomas bin, sondern weil ich weiß, mein Gott ist größer und er wird in mir immer größer. Ich muss nicht beten, dass Gott größer wird, sondern ich muss glauben und Glauben ist das, was Jesus freut. Jesus hat gesagt, wenn er zurückkommt, wird er reiche Christen finden, wird er glückliche Christen finden, wird er problemlose Christen finden. Was hat er gesagt? Wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und da habe ich doch die Antwort für mein ganzes Leben. Aus dem Glauben heraus entsteht alles. Stimmt's? Leute, seht mal die Gemeinde sonntags wie ein Fitnessstudio. Du kannst sonntags hierher kommen, du hörst das Wort Gottes, aber nicht der Sonntag entscheidet dein Leben, sondern die anderen 6 Tage. Wenn du nicht gesund isst, wenn du jeden Tag eine Schokoladentafel isst oder 2 oder 3, da kannst du sonntags 5 Stunden pumpen. Wird es dir helfen? Nein, du wirst immer dicker. Und keiner wird sehen, dass du Sonntag trainierst, weil du dich falsch ernährst. Wenn du hier am Sonntag das Wort Gottes hörst, aber dich unter der Woche nicht mit dem Wort Gottes ernährst, wird keiner sehen, dass du ein Gläubiger bist. Du kannst nicht sagen, ich brauche das Wort Gottes nicht. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Das heißt nicht, dass Gott jetzt jeden Tag direkt zu dir redet, sondern er hat dir etwas gegeben, was du jeden Tag lesen kannst oder sollst. Versteht ihr, wie das ist? Ich habe auch nicht jeden Tag Lust, Bibel zu lesen. Ich lese auch nicht jeden Tag Bibel. Aber ich kann ohne das Wort Gottes nicht leben. Und ich kenne ganz, ganz viele Bibelstellen auswendig, die bei mir hochploppen. Oder wo Geschwister mir was schreiben und so weiter. Und ich merke, oh, cool, ja, oh, danke, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Ich habe gehört, dass einige Geschwister sich ganz große Sorgen machen um Bärbel und mich. Wie wir uns Amerika leisten können. Und wenn wir uns die neuen Tattoos leisten können, mach dir keine Sorgen. Gott hat mich gesegnet. Gott hat Barbara gesegnet. Brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du dich mitfreust, dann geh zu Jesus und sag, danke Jesus, dass du Thomas und Barbara gesegnet hast. Und wenn du dich aufregst, dann geh auch zu Jesus und sag, Jesus, ich reg mich so auf, dass du Thomas und Barbara gesegnet hast. Deal es mit ihm, aber lass mich in Ruhe. Amen. Ich merke diese Worte. Ich hatte eine Vorfreude bis Mitte Mai, seit Ende Mai. Ist meine Freude für Amerika weg. Und ich bete und ich suche und ich bete und ich suche. Und jetzt habe ich die Woche mit Leuten gebetet und ich habe die Antwort gekriegt. Wo jemand nichts, nicht wirklich wusste und sagt zu mir, Thomas, ich soll dir sagen vom Herrn, die Reise ist von Gott und er hat sie dir geschenkt und du sollst sie genießen. Amen. Noch ist die Freude noch nicht da, aber ich habe mich entschieden dafür. Die Woche habe gesagt, die Freude gehört mir, ich will sie zurück. Und Teufel, du gehst. Neid, Eifersucht und Missgunst ist nie vom Herrn. Mehr will ich gar nicht wissen, mehr interessiert mich nicht. Aber die Worte, wenn du negativ redest, egal über wen, egal über was, ob es über dich selber ist oder über andere, der Teufel nimmt sofort diese Worte und du autorisierst ihn, über den es geht, ihn zu attackieren und anzugreifen. Versteht ihr das Prinzip? Wenn ich daheim bin und ich habe mit Bärbel einen super Tag und sie sagt geschwind irgendeinen Satz, der mich nervt und ich laufe raus und sage, die blöde Kuh mit ihrem dummen Geschwätz. Sagt man so, einfach so salopp raus, meint es gar nicht wirklich so, aber Worte haben Macht. Gedanken haben noch keine Macht, aber Worte. Der Teufel hört es und sofort fühlt sich die Bärbel wie eine blöde Kuh mit dummem Geschwätz. Versteht ihr, was ich sagen will? Leute, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Und so wie ich euch letzte Woche gesagt habe, dass mein Vater mein Leben lang mir gesagt hat, wie sein Dummkopf, aus dir wird nichts, du musst diese Worte zunichte machen. Es war ein langer Prozess für mich, weil ich habe am Anfang gar nicht geglaubt, dass das nicht so ist. Dann habe ich nicht geglaubt, dass Gott es gut mit mir meint, weil ich kannte niemanden, der es gut mit mir meint. Dann habe ich lange Prozesse gehabt, wo ich Stück für Stück rausgekommen bin und gemerkt habe, Gott liebt mich. Habe ich euch gerade am Anfang schon gesagt. So wie er dich auch liebt. Gott hat nur Lieblingskinder. Und dann habe ich angefangen, irgendwann die Entscheidung zu treffen, diese Worte gehören mir nicht. Diese Worte sind vom Teufel. Der Teufel hat es meinem Vater ins Herz gelegt und mein Opa hat dasselbe über meinen Vater gesagt. Was hat mein Vater gemacht? Er hat das weitergegeben, was er gehört hat. Wann hört es auf? Wenn Christus in ein Leben kommt. Amen. Amen. Siehe, alles ist neu geworden, das Alte ist vorbei. Halleluja. Leute, ist so wichtig für uns. Ich wäre heute nicht, wo ich bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Ich habe immer meine Kinder, ob das Vanessa war oder Sammy in der Ausbildung, da sitzt, da können dann fragen, fast jeden Tag gefragt, was hast du heute gemacht, wie war dein Tag heute, was hast du heute gelernt, hast du gut gemacht. Ich kann nicht die Uhr zurückdrehen und sagen, ich wünsche mir einen Vater, der mich toll behandelt hätte. Das kann ich nicht. Ich kann aber eins, ich kann nach vorne schauen und sagen, ich mache es mit meinen Kindern anders. Ich ermutige sie, ich sage, du kannst es, du schaffst es, du bist toll gemacht, Gott ist auf deiner Seite, bet. Und ich kann dadurch dem Teufel in den Hintern treten, dass er meine Kinder nicht quält und sie nicht runterzieht. Und deine Kinder sind auch die, die hier sitzen. Sind deine Geschwister, deine Kinder, dein Onkel, dein Bruder, deine Tante, ist alles hier. Wenn wir in den Himmel kommen, gibt's keinen Onkel, Bruder, Tante mehr. Wir sind nur noch Geschwister. Dein eigener Vater und deine eigene Mutter wirst du sehen als Geschwister. Ist das gut? Fang heute und jetzt und hier an. Pass auf, was du redest. Mir rutscht auch mal was raus und dann spüre ich sofort den Heiligen Geist, der sagt, Thomas, gewöhn dir Thomas an. Was höre ich? Nee, was haben wir heute Morgen uns gesagt?
Echt jetzt?
Lauter.
Echt jetzt?
Halleluja. Ich mache das, was der Heilige Geist mir sagt. Ja, was soll echt jetzt? Aber jetzt weiß ich, warum. Echt jetzt? Ihr seid immer noch zu leise. Echt jetzt? Genau. Amen. Ermutige deine Kinder. Du kannst heute anfangen. Wenn du noch nie gemacht hast, fang heute an. Triff heute eine Entscheidung. Fang heute an, deine Kinder zu loben. Sagen, du kannst es, du bist toll, du bist gut. Und du wirst sehen, wie sich das verändert. Du bist kein Depp, du bist nicht dumm, du bist kein Versager. Diese Worte kommen niemals aus dem Munde Gottes, weil du sein geliebtes Kind bist. Amen.
Amen.
Und wenn deine Kinder vorbestraft sind und deine Kinder kriminell sind und deine Kinder bockig und trotzig und rebellisch sind, sag nicht der Nachbarin, oh, mein Sohn ist so schlimm, der ist so rebellisch und trotzig. Du musst sagen, mein Sohn ist Kind Gottes. Der hat es jetzt noch nicht begriffen, aber der Tag kommt, wo es begreift.
Amen.
Gott ist in Vorbereitung. Er knetet den Teig. Der ist noch nicht im Backofen, aber der kommt bald rein. Gott schiebt ihn bald rein. 220 Grad. Das wird verdammt heiß für den oder die. Aber wenn es rauskommt, ist es aufgegangen. Halleluja. Und dann schmeckt es lecker. Amen.
Amen.
Gott ist für dich, nicht gegen dich. Halleluja. Halleluja. Wollen wir Freiheit? Oder wollen wir Religion? Wollen wir Angst und Druck? Der Teufel arbeitet mit Angst und Druck. Und ich weiß, wie er bei euch arbeitet mit Angst und Druck. Er sagte, ich bin's Problem. Sind wir ehrlich? Was höre ich? Ja. Und weißt du, was er mir sagt? Du bist das Problem. Du betest nicht genug, du glaubst nicht genug, du bringst sie nicht genug in die Gemeinde ein. Er zeigt mir euch als Problem und er zeigt euch mich und Bärbel als Problem. Ist das die Wahrheit?
Nein.
Wenn wir uns da auf das Spiel einlassen, haben wir verloren. Du bist kein Problem, ich bin kein Problem. Du bist ein Problemlöser und ich bin ein Problemlöser. Ich bete für dich und du betest für mich. Teufel, den ganzen Wind aus den Segeln genommen. Alle Macht, die er gedacht hat, jetzt hat er gewonnen. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon her gesagt, der Teufel feiert immer, bevor es zu Ende ist. Kennst du auch so Menschen, die sagen, hey, im Samstag, ich habe garantiert im Lotto gewonnen, komm, wir feiern heute schon. Und dann kommt der Sonntag und sie sagen, ja. Kennst du so Leute? Der Teufel ist so, die haben das vom Teufel. Der feiert immer, bevor es zu Ende ist. Feier nicht, bevor es zu Ende ist. Man soll den Abend nicht vom... Den Abend nicht vom Morgen loben. Aber Gott ist auf unserer Seite. Heute gehen wir ins Alte Testament. Und wenn ich manchmal das Alte Testament lese, dann frage ich mich so, ist es derselbe Gott? Hast du schon mal im Alten Testament gelesen, wenn Strafe und Gericht kam? Und ich denke so, ist das mein Papa? Ist das Jahwe, was wir gerade gesungen haben? Ist das Abba, lieber Vater? Ja, es ist genau der gleiche. Und wenn man das liest, dann denkt man sich so, das hört sich an wie total anders. Nein, es ist genau derselbe Gott mit demselben Herz, mit demselben Denken. Er hat sich noch nie verändert. Aber was noch nicht da war, war die Gnade und das Blut des Lammes. Manchmal vergessen wir das. Wir meinen, wir haben das Vorrecht zu sündigen und zu tun und zu schimpfen und zu urteilen und zu richten und böse zu sein. Und der Papa drückt immer ein Auge zu. Heute kommen wir nicht mehr ins Gericht, aber wir sind immer noch in der Erziehung. Gott hat Mittel und Wege, uns zu erziehen. Und manchmal geht es nicht anders, als dass er uns Dinge wegnimmt. Unsere Götzen, manchmal Menschen, die wir lieben, manchmal Finanzen. Gott nimmt dir manchmal Dinge weg, nicht weil er der Spielverderber ist, sondern weil er dich so sehr liebt. Und merkt, diese Dinge tun dir nicht gut, die vergiften dich, die halten dich ab von ihm. Wir gehen mal heute in 2. Samuel 2 ab Vers 1 rein, 2. Samuel 2 ab Vers 1 in Luther. Und da fängt schon gleich super an. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel. Warum durfte Gott zornig werden über Israel? Wer weiß es? Was hatten die beiden miteinander? Einen Bund, sag's laut. Einen Bund, die hatten einen Bund miteinander. Ein Bund heißt, wir beide haben einen Deal. Wir gehen einen Bund ein. Zum Beispiel zwei Nachbarländer. Sagen wir, Deutschland und Frankreich machen einen Bund miteinander. Wirst du angegriffen, helfe ich dir. Greifen sie mich an, hilfst du mir. Verstanden? Ein Ehepaar hat einen Bund miteinander. Mein Geld ist deins, dein Geld ist meins. Meine Freizeit ist deine, deine Freizeit ist meine und endlos weiter. Gott hat einen Bund mit Israel. Deswegen durfte er zornig werden. Sonst wäre der Zorn nicht in Ordnung gewesen. Gott hat oft Israel gerichtet und die Nationen in Ruhe gelassen. Komisch, gell? Aber warum? Die hatten keinen Bund mit ihm. Die hatten keinen Bund mit ihm. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach. Er reizte David, den König, über Israel gegen das Volk. Geh hin, zähle Israel und Juda. Gott trifft eine Entscheidung in seinem Zorn. Und jetzt müssen wir separieren. Unser Zorn ist niemals frei von Sünde. Hör mir gut zu. Wenn du und ich zornig werden, selbst wenn dir Unheil oder Unrecht widerfahren ist, unser Zorn, was höre ich jetzt? Lauter. Ja, echt jetzt? Unser Zorn ist niemals frei von Sünde. Gottes Zorn ist immer frei von Sünde. Hört ihr mir zu? Weil wenn wir das lesen und gehen davon aus, dass Gott zornig wird, so wie wir zornig werden, in Ungerechtigkeit und in Sünde, dann denken wir, dass Gott ungerecht ist und sündigt. Weil wir gehen von uns aus. Das geht aber nicht. Gott ist frei von Sünde und von Zorn. Habe ich die falsche Bibelstelle aufgeschrieben? Gucke mal geschwind in der Bibel. Bleibt bei mir, hört mir gut zu. So, ich lese es nochmal vor. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Interessant. Warum soll er das Volk zählen? Gott hat es ihm ins Herz gegeben. Interessant. Und der König sprach zu Joab, seinem Feldhauptmann, der bei ihm war, geh umher in allen Stämmen Israels von Dan bis Beersheba und zähle das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Joab sprach zum König, der Herr dein Gott tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel hinzu, dass mein Herr der König seine Augen Lust daran habe. Der Feldhauptmann hat schon gespürt, das ist nicht gut. Lass das, lieber König. Aber weil er der König war, wollte er ihn nicht kritisieren und auch ihm es nicht ausreden. Aber er wollte ihm sagen, hey, vertrau doch Gott, dass er noch 100-mal so viel dazu tut, wie du jetzt hast. Verstanden soweit, was hier passiert? Dass mein Herr, der König, seine Augenlust daran habe. Und es geht ums Kriegsvolk. Aber warum verlangt es meinem Herrn, dem König, solches zu tun? Er spürt nichts Gutes. Lass es lieber. Aber Gott hat ihm einen Wunsch ins Herz gegeben. Aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus vor dem König, um das Volk Israel zu zählen. Und sie gingen über den Jordan und lagerten sich bei Aroer und zur Rechten der Stadt, die mitten im Bachtal liegt, nach Gad und nach Jasser zu und kamen nach Gilead und zum Land der Hethiter, nach Kadesh. Und darauf nach Dan und in die Gegend und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Dann kamen sie zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Hiviter und Kanaaniter und zogen hinaus in das Südland Judas nach Beersheba. So durchzogen sie das ganze Land und kamen nach neun Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König die Summe des Volkes an, das gezählt war, und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert führten, und in Juda 500.000 Mann. Also, die Hauptleute Davids taten, was er ihnen aufgetragen hatte. Sie haben 9 Monate lang, ja, die hatten ja kein Auto und keine Flugzeuge und keine Hubschrauber, die mussten durchs Land pilgern. Auf Kamel oder auf Pferd, wie auch immer, oder zu Fuß, und dann zählen. Zähl mal ein Millionenvolk. Das sind ja nur die streitbaren Männer im Kriegsalter. Die Alten, die Frauen und die Kinder sind ja gar nicht mitgezählt. Und jetzt passiert etwas. Jetzt passiert etwas ganz Drastisches. Vers 10. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Das Herz schlug David, und zwar bis zum Hals. Gudung, 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 gudung. Jetzt auf einmal merkt er, ADS, ach du... Jetzt übernimmt der Heilige Geist und sagt dem Junge, was du gerade gemacht hast, war vollkommen daneben. Jetzt könnte man doch sagen, aber Gott hat ihm doch diesen Wunsch ins Herz gelegt. Er hat ihn ja ausgetrickst. Nee. Gott kann machen, was er will. Und wir haben gerade festgestellt, alles, was Gott tut, ist ohne Sünde und ohne Schuld. Oder ohne irgendwas Böses. Gott wollte, dass das passiert. David tat es. David hat auch nicht groß drüber nachgedacht, er hat es einfach gemacht. Es ist nicht gut, wenn man nicht über Dinge nachdenkt was die Auswirkungen davon sind. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe es sehr töricht getan. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich habe nur eine Antwort heute Morgen gehabt. Er ließ das Kriegsvolk zählen. Und er wusste, wie viele Soldaten er hatte. Wisst ihr, was dann immer ist? Oh, jetzt weiß ich, wie stark ich bin oder wie schwach ich bin. Und wenn der Mensch weiß, wie viel er hat, ob das sein Kontostand ist oder seine Seminare oder seine Ausbildungen, blickt der Mensch immer weg von Gott. Danke, Martin. Er fängt an, sich auf seine Stärke zu verlassen. Versteht ihr, was hier passiert? David ließ das Volk zählen, das Kriegsvolk, und dachte sich, wow, cool, egal, ob die Hethiter kommen oder ob die Ägypter kommen. Ich habe einen Haufen Männer. Und Gott ist das ein Gräuel. Gott hat mal die Armee reduziert gegen die Feinde auf 300 Mann. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte im Alten Bund, wo 300 Wasser leckten wie Hunde. Und Gott sagt, die Wasser geleckt haben wie Hunde, die 300 sollen kämpfen. Und die haben alle zigtausend Mann besiegt, die da in der feindlichen Armee waren. Das Herz schlug David. Ist der auch schon mal, hast du schon mal eine Entscheidung getroffen? Hast du schon mal irgendwas gemacht und dann merkst du, wie dein Herz dir an den Hals schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, und du merkst so.
2. Samuel 24
war. Okay, 2. Samuel 24, danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rübergerutscht bin. Ihr seht, manchmal passieren Sachen, so wie manchmal die Aufnahme weg ist und so weiter. 2. Samuel 24. Unglaublich. Jetzt sind wir im Vers 10. Und du merkst so, oh. Immer wenn ich Alten Bund lese, denke ich, oh Gott, bin ich froh, dass ich 1970 geboren bin und nicht 1970 bevor Christus, sondern nach Christus. Amen, du auch? Und David wusste Bescheid. Ursache, Wirkung. Mist gebaut, was kommt? Strafe. Gott kann Strafe nicht durchlassen. Habe ich euch das schon oft erklärt? Wir wissen, die Strafe liegt auf ihm. Auf wem? Auf Christus, auf das wir Frieden haben. Wir lesen alles im Alten Bund mit der Brille der neuen Schöpfung. Sonst kommen wir durcheinander. Ich habe jahrelang Predigten gehört von Predigern und Pastoren über den Alten Bund und bin dann raus und habe Todesangst gehabt. Weil ich gedacht habe, so, das habe ich auch schon mal gemacht, was wir gerade gelesen haben. Jetzt kommt gleich ein Blitz vom Himmel oder der Todesengel kommt und haut mir mit dem Schwert die Rübe ab. Das ist Vermischung zwischen Gesetz und Gnade. Das geht nicht. Entweder bin ich im Gesetz, dann bekomme ich Strafe, oder ich bin in der Gnade und bin freigesprochen. Amen. Wow. Vers 11. Jetzt wird's richtig heftig, Leute. Und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten, Davids Seher. Auch hier, die man früher Seher nannte oder die man heute Propheten nennt, was ein griechisches Wort war, Propheteo, aussprechen, bevor es ist. Habe ich es richtig gesagt? Halleluja. Die nannte man früher Seher. Und damals hat Gott nur zu drei Gruppen von Menschen gesprochen. Priester, Könige und Propheten. Alle anderen, nada, nix, Stimme Gottes. Bin ich froh, dass ich im neuen Bund jetzt, was höre ich?
Echt jetzt?
Halleluja, echt jetzt, Halleluja. Bin so froh. So, was sagt der Herr zu ihm? Geh hin und rede mit David. So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Wow. Nur mal der Gedanke kurz. Gott kommt heute Morgen hier rein durch einen Engel. Du hast keinen Zweifel, dass es Gottes Botschafter ist. Und er sagt, ich weiß, was du heute gemacht hast oder gestern. Und ich lege dir drei Strafen vor. Wähle. Manchmal müssen wir einen alten Bund lesen, es tut uns gut, damit wir die Gnade wieder verstehen. Dass Gott alle Strafe auf Jesus gelegt hat, auf das wir Frieden haben. Jetzt wird's richtig heftig. Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach: Willst du, dass 7 Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt? Punkt 1. Oder dass du 3 Monate von deinen Widersachern fliehen musst und sie dich verfolgen? Punkt 3, oder dass 3 Tage Pest in deinem Land ist, so bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Boah. Heftig, hä? Krass. Heftig. Ist das derselbe Gott? Ist das genau derselbe Gott, der heute sagt, hey, es gibt keine Verdammnis für die, die ihn, der uns Sonntag für Sonntag Gnade und Güte und Liebe predigt? Merkt ihr, dass wir manchmal so schnell in Fahrwasser kommen, denken, ja, ich darf das. Du darfst das nur, weil Jesus am Kreuz gelitten hat. Sonst wäre der Engel auch bei dir heute Morgen, wird sagen, ich lege dir 3 Strafen vor, wähle. Was würdest du wählen von den 3? Was würde dir Spaß machen? Heftig, oder? Ich will euch nur mal heute Morgen wirklich, ich will euch ein bisschen erschrecken beim Nachdenken. David sprach zu Gott, es ist mir sehr Angst. David wusste, das ist nicht Spaß. Das ist nicht Buggedy-Boo-Mann, der mal so nebenbei vorbeikommt. Nee, er wusste, der hat eine Botschaft vom Vater. Aber wie David reagiert, ich habe die Geschichte schon oft gelesen über die Jahre, aber ich bin immer noch erstaunt, wie er reagiert, was in seinem Herzen war. Aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Gott kommt gerade und sagt, Junge, boom, boom oder boom. Und er sagt, ja, dann will ich in die Hand des Herrn fallen, weil seine Gnade ist groß. Selbst in diesem Moment ehrt es den Vater. Ehrt es Gott und Gott liebt es, weil es kommt das Herz Davids ans Licht. Er ist wahrhaftig und ehrlich, sagt, ich hab missgebaut. Ich habe missgebaut und ich verdiene Strafe. Er steht nicht und sagt, hey, jetzt komme mal, ich habe mich eingesetzt für dich als König, wie manche Christen. Ich diene dir, ich putze die Toiletten, ich mache die Küche, ich predige. Ja, jetzt komm schon mal um die Ecke, einen kleinen Fehler und gleich kriege ich wieder eine. Auf die Leute hat Gott keinen Bock. Ich auch nicht. Ich glaube, du auch nicht, oder? Es ist besser, ehrlich zu sein und sagen, ich habe missgebaut, Papa, hier bin ich. Wie immer eine Ausrede zu suchen. Manche Leute haben schneller eine Ausrede wie eine Maus im Loch. Ich kenne Christen, du willst denen was sagen, du hast den Satz noch nicht beendet, fallen sie dir ins Wort. Und ihr Lieblingswort ist aber ich bin schon 30 Jahre Christ, aber ich bin schon viel länger gläubig wie du, aber ich habe schon viel mehr Seminare besucht wie du, aber ich habe schon viel mehr erlebt wie du. Das interessiert den Vater nicht. Du kannst auch besoffen Auto fahren, wie die Woche wieder in Heidelberg, und dann überschlägst du dich, weil du in geparkte Autos rammst, hast 1,7 Promille, dein Auto liegt auf dem Dach. Da kannst du aussteigen und sagen, ja, ich bin 30 Jahre gut gefahren. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Jetzt habe ich einmal gesoffen. Da wird der Polizist sagen, ja, dann drehen wir das Auto rum und sie fahren nach Hause. Ja, wird nicht passieren, stimmt's? Bei Gott ist es genauso, es wird nicht passieren. Gott kann Krummes nicht gerade sein lassen. Denn deine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Ich auch nicht. Ich will auch nicht, dass Menschen mich richten. Ich will lieber beim Vater sein. Du auch? Und weißt du, wie das funktioniert im Geist bei uns heute als Christen? Wenn du im Gebet zuerst zum Papa gehst, braucht er nicht Menschen schicken. Bist du bei mir? Wenn du selber betest und der Papa sagt, hey, das hat mir nicht gefallen, geh hin, entschuldig dich. Und du gehst hin und sagst, hey, weißt was, es tut mir leid, Entschuldigung. Dann braucht der Papa nicht Propheten schicken, die dir sagen, hey, verstanden? Ist es gut oder schlecht? Es ist gut. Jetzt pass auf, jetzt wird's richtig heftig. Vers 15. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, sodass von dem Volk starben, von Dan bis Beersheba, 70.000 Mann. Möchtest du verantwortlich sein für den Tod von 70.000 Mann? Früher, die ersten Jahre, wo ich Christ war, immer wieder hörte ich Leute in der Gemeinde, ach, wenn ich nur zur Zeit Davids gelebt hätte, das war so spannend. Da ich dachte, Mann, wie doof muss man sein, du hast von nichts eine Ahnung. Ich meine, damals fand ich das noch irgendwie okay, ich war ja junger Christ, wusste von nichts, aber davon ganz viel. Heute weiß ich, um Gottes Willen bloß nicht, bin ich froh. Hast du auch schon mal eine Volkszählung machen lassen? Hast du auch schon mal deine Kröten gezählt und gesagt, Gott, der Monat ist viel länger als mein Geld, was ist los? Und hast angefangen zu schimpfen. Auch schon mal irgendeine Rechnung. Leute, das ist im Prinzip genau dasselbe, nur in klein. Wenn wir zählen, heißt es, wir vertrauen Gott nicht. Wenn wir die Kröten zählen, in welcher Form auch immer, heißt es, wir vertrauen Gott nicht. Versteht ihr das im tiefsten Kern? Wenn wir sagen, Gott, es passt, alles ist gut, der Herr ist mein Versorger, er versorgt mich nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und ich rede nicht nur von Finanzen, ich rede von jedem Bereich. Dann merkst du, wow, 70.000 Leute. Ist das heftig? Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel. Damals schon. Gott musste strafen, weil er gerecht ist und er liebte die Strafe nicht. Gott hat noch nie Strafe geliebt. Es ist für ihn das Furchtbarste, was es gibt, Strafe zu geben. Geht es Eltern auch so, die ihr Kinder lieben? Aber müssen wir manchmal unsere Kinder bestrafen? Und mit Strafe meine ich, damit sie was lernen. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, wo Vanessa mit der Klassenkameradin geklaut hat? Mehrere hundert Euro Schreibwaren aus dem Schreibwarenladen. Und ich habe gesagt, wir gehen da hin und geben das zurück. Papa, bitte nicht, ich mache alles, aber das nicht. Wenn ich alles gemacht hätte, außer das, hätte sie nichts gelernt. Das war der Gang nach Canossa für sie. In den Laden reinzugehen, die Tüte zu übergeben, dem Geschäftsinhaber, der von nichts wusste, der nicht mal geahnt hat, der, wie habt ihr das hier rausbekommen, ohne dass wir das mitgekriegt haben? Keine Ahnung wie. Und ich weiß, Vanessa hat davor noch nie geklaut. Und es war für sie ein Sterbeprozess und für mich genauso. Für mich noch schlimmer, das wisst ihr, die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt. Aber sie hat was gelernt. Das will ich nie wieder erleben. Und das ist Erziehung. Gott will auch, dass du an den Punkt kommst und sagst, das möchte ich nie wieder erleben. 70.000 Seelen, die vielleicht sogar unschuldig waren, ich weiß nicht. Oder waren es genau die, die Gott vorher zornig gemacht haben, dass er David diesen Gedanken ins Herz gab, das Volk zählen zu lassen. Wisst ihr, wenn ich menschlich drüber nachdenke, könnte ich sagen, das ist doch nicht gerecht, das ist doch ungerecht. Du kannst doch nicht David den Gedanken ins Herz geben, dass der das Volk zählen lässt und dann bestrafst du ihn anschließend dafür, für was du ihm ins Herz gegeben hast. Kann Gott es tun oder nicht? Er kann. Warum? Weil er gerecht ist. Weil alles ihm gehört. Die Erde gehört ihm, die Menschen gehören ihm. Und was er tut, ist gut und gerecht, das weiß ich. Mein Fleisch will schon wieder argumentieren. Ich spüre in mir ein Aber. Du auch? Aber. Sag diesem Aber, verschwind, mein Gott ist gut. Was Gott tut, ist gut. Und da gereut es den Herrn. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas des Jebusiters, quasi an einer Scheune. Da aber David den Engel sah, ich glaube, das ist noch heftiger, wenn du den Typen siehst. Und er hatte wahrscheinlich glühende Augen und er hatte ein feuriges Schwert in der Hand. Und er war nicht 5 Meter groß, der war ein bisschen größer. Und die Energie, die von ihm ausging, das war wahrscheinlich wie an so einem Trafo, wo du vorbeifährst und du merkst so, schon mal gehört, so eine Trafostation, wo du den Strom quasi hörst, die Energie. David sah den, der das Volk schlug. Jetzt könnt ihr sagen, oh, geh weiter zum Volk, komm bloß nicht zu mir. Was macht David? Da sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Boah, da kommt ein Herz ans Licht. Hä? Da kommt ein Herz ans Licht, wo ich immer wieder staune, was David für ein Herz hatte. Er war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes. Sind wir manchmal so, dass wir sagen, gibt es Leute, die wissen, sie haben geklaut und dann tun sie irgendwas, was sie geklaut haben, Arbeitskollegen schnell in die Tasche, dann kommen die Durchsuchungen im Aufenthaltsraum und dann heißt, oh, der. Und der Arbeitskollege, ich war das nicht. So, mitkommen, Entlassung, fristlos, raus. Und sie stehen drin und sagen, gerade nochmal gut gegangen. Kennst du so Leute, schon mal solche Geschichten gehört? Menschen machen das, aber Gott sieht es. Und Gad kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Da ging David hinauf, wie Gad ihm gesagt hatte und der Herr ihm geboten hatte. Und als Arauna aufschaute, sah er den König mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen und ging hinaus und fiel nieder vor dem König auf sein Angesicht zur Erde. Wow. Obwohl er wusste, Junge, der hat Scheiße gebaut, jetzt mal auf gut Deutsch, wegen ihm sind gerade 70.000 gestorben und er kommt jetzt zu dir ins Haus. Wärst du auch so drauf, vor ihm niederzufallen, zu sagen, du bist immer noch mein König? Oder würdest du sagen, aber? Oder was willst du in meinem Haus? Willst du mir auch Verderben bringen? Warum kommst du zu mir? Hast mich rausgesucht, dass er mir auch die Rübe abhaut und dass du, versteht ihr? Wie gehst du mit Leidenschaft um, die Mist gebaut hat? Leute, da kommen Dinge ans Licht. Da kommen Herzen ans Licht. Aber er fiel nieder und sprach, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sprach, um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk weiche. Aber Arauna sprach zu David. Und ihr seht, Gott kann nicht ein Auge zudrücken. Er hat zum Engel gesagt, bleib stehen. Aber es musste ein Opfer passieren. Ein Opfer. Wo zeigt ihr dieses Opfer hin? Ans Kreuz. Verstanden? Es geht nicht ohne das Kreuz. Auch damals nicht. Gott kann nicht gnädig sein und vergeben und Unheil abwenden, einfach so, weil er denkt, ja, jetzt ist genug und der David, ne? Nee, geht nicht. Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfern, auch der Dreschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Der gab seine Ochsen oder Kühe oder was das waren, hat er gesagt, nimm den Pflug dazu und alles war alles aus Holz damals. Der hätte nicht mehr pflügen können und sein Feld bestellen. Er wäre ein Bauer ohne Möglichkeit geworden. Aber es war ihm egal. Er sagt, König, mach was dran ist. Ich gebe dir das alles, bedien dich. Das alles gibt Arauna dem König umsonst. Und Arauna sprach zum König, der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Wow. Du beschenkst jemanden und gibst ihm noch Gnade dazu. Sagt, hoffentlich funktioniert, ich wünsche es mir. Das ist eine Herzenshaltung. Hä? Aber der König sprach zu Arauna, und jetzt liebe ich schon wieder Davids Herz. Nicht doch, sondern ich will dir es abkaufen für seinen Preis. Jetzt pass auf, was er sagt. Denn ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. Seht ihr manchmal, wie Leute weiter schenken, was sie geschenkt bekommen haben? Weitergeben, was sie keinen Preis gekostet hat. Gott testet unser Herzen. Was gibst du mir? Kostet es dich einen Preis? Oder ist es umsonst? Und ich rede heute von geistlichen Dingen, wo unser Herz vielleicht verbittert ist und Gott sagt, tu Gutes. Schenk demjenigen was, lad ihn zum Essen ein. Und dein Herz sagt, wie bitte? Das kann mich zum Essen. Entscheide dich. Entscheide dich, wo dein Herz ist. Und du wirst sehen, beides hat Frucht. Bitterkeit, die gefüttert wird, wird immer eine noch größere Bitterkeit. Vor Jahren habe ich euch eine Predigt gegeben, habe ich euch gesagt, manche Dinge sind wie eine Ratte. Füttert diese Ratte nicht mehr, die wird immer größer und fetter. Fang sie ein in eine Falle, stell ihr eine Falle und ersauf sie oder hunger sie aus, bis sie verhungert. Dinge, die du in dir sind, böse Charaktereigenschaften, die du nicht mehr fütterst, die verhungern. Die sterben ab. Ein Ast, der nicht mehr versorgt wird, vertrocknet, stirbt ab. Aber wenn du weiterhin in Bitterkeit bist und stolz und es ist mein Recht und ich will, dass mein Wille geschieht und bababababam. Viel Spaß dabei. Unkraut wächst immer schneller als Weizen. Und Unkraut hat immer die Tendenz, den Weizen zu ersticken. Und der Weizen ist das Wort Gottes. Und David sagt, nee. Ich will es dir abkaufen. Ich will es nicht umsonst. Hast du auch diese Einstellung, dass du sagst, ich will dem Herrn dienen, auch wenn es mich einen Preis kostet? Oder sagst, nö, ist alles umsonst, sollen die anderen machen? Gibt immer wieder Leute, die bringen nichts zum Essen mit. Und das ist nicht schlimm. Aber manchmal, wenn du über Jahre nichts mitbringst, haben wir auch schon ein paar gehabt. Und komischerweise, eine Person, die auch mittlerweile verstorben ist, ist auch egal. Jeden Sonntag, wenn es Essen gab, war das die erste Person in der Schlange. Ich habe aber über Jahre beobachtet, dass diese Person nie was mitgebracht hat. Nicht mal eine Packung Kekse. Das ist eine Charaktereigenschaft. Verurteile ich diesen Menschen? Nein. Ich habe nie was gesagt. Nie. Ich habe gedacht, wenn es der Heilige Geist dir nicht zeigen kann, kann ich es dir 100-mal sagen, es wird nichts. Weil du verstehst nicht, um was es geht. Wenn du deine Geschwister lieb hast, bringst du was mit, weil du sagst, ich möchte jeden segnen, der hier ist. Und wenn wir hinterher 10 Tonnen Essen übrig haben und werfen das weg oder verschenken es, Halleluja, dann ist das Überfluss. Wenn wir aber da sitzen und haben nicht genug, dann ist es schlecht. Dann regiert der Geiz in unseren Herzen. Leute, das ist nur ein kleiner Ast an unserem Baum, wo man es erkennt. Jesus sagt, an den Früchten erkennt man den Baum. Sind wir großzügig, sind wir geizig? Vor über 20 Jahren habe ich in Kleversulzbach unsere neue Gemeinde eingerichtet. In einer Firma. Obendrin ausgebaut, erster Stock, ach, das war ein Zirkus, Rennerei mit dem Landratsamt, bis das alles genehmigt war. Rutschfeste Fliesen, feuerfeste Vorhänge, alle Türen müssen nach außen aufgehen, der Treppenhaus so breit, so viele Damentoiletten, so viele Männertoiletten. Mir hat der Kopf gequalmt, ich war ja kein Architekt. Ich habe mich in alles einlesen und einarbeiten müssen. Und dann, ich war ja nur der Co-Pastor, unser Hauptpastor, der war an der Privatinsolvenz, der durfte weder was unterschreiben noch irgendwas, war alles an mir gehangen. Überall war meine Unterschrift, aber entschieden hat er alles. Das war für mich die Hölle, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hat er die glorreiche Idee gehabt, wir fragen mal die Leute, dass die ihre Sachen mitbringen und der Gemeinde Töpfe spenden und eine Couch und so weiter. Ich habe gesagt, das ist keine gute Idee. Weil plötzlich hatten alle die Idee, ja, das stimmt, wir könnten eine neue Couch gebrauchen. Die haben sich eine neue Couch gekauft und die alte haben sie in die Gemeinde gebracht. Ich habe gedacht, wir haben Sperrmüllmonat. Leute, ohne Übertreibung, es war Töpfe, die waren eingebrannt. Die hätte ich meinem besten Freund nicht ausgeliehen, geschweige denn in die Gemeinde gebracht. Ekelhaftes Zeug. Couch, die war durchgesessen, da haben die Federn rausgeguckt. Ja, war die im Krieg oder was da? Ist da Bombe eingeschlagen? Ja, das ist für die Gemeinde, Bruder. Dann habe ich so einen Zorn gekriegt, da ich alles auf den Sperrmüll raus, habe den Sperrmüll bestellt. Aber da war aber Alarm in der Gemeinde. Der böse Thomas, der ist ja sowas von undankbar. Ich habe schon so viel erlebt, ich könnte Bücher schreiben. Kein Mensch in dieser Welt würde mir auch nur ein Wort glauben, was ich alles schon mit Christen erlebt habe. Und Christen würden mir schon zweimal nicht glauben. Die würden sagen, du bist total verbittert, deswegen schreibst du das alles. Und manche sagen mir, schreib doch mal ein Buch. Ich schreibe kein Buch. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Und ich bin froh, wenn ich mich da nicht mehr dran erinnere. Ja? Und irgendwann kam das Landratsamt. Das war auch so eine Geschichte. Wir durften 120 Leute in den oberen Stock rein, weil die Statik nicht mehr Leute zuließ. Da mussten wir außen ein Schild hinmachen, maximal 120 Leute. Und ich musste unterschreiben beim Landratsamt, dass ein Ordner am Eingang steht und die Leute zählt. Ich hatte unterschrieben, ne? Und mein Hauptpastor, so lieb wie er war, ja, das machen wir nicht, Thomas, wir vertrauen auf Gott. Habe ich gesagt, schön für dich. Sei, da steht einer am Eingang und zählt die Leute. Und dann kamen 121, 22, ich sag, sorry, ihr müsst gehen. Was haben die gemacht? Der böse, böse Thomas hat uns nicht reingelassen. Wer war wieder der Idiot? Das habe ich noch ein paar Monate mitgemacht. Dann habe ich gesagt, so, hasta la vista. Ich bin dann raus und habe ich gesagt, so, ich habe hier einen Schrieb dabei, der mich aus allen Ämtern und aus allem entlässt. Und den habe ich ins Landratsamt geschickt. Ich sage, hier 3 Exemplare unterschrieben, ich bin raus. Was ihr ab jetzt macht, ist mir wurscht. Und wenn die Decke einkracht, ist mir das auch wurscht. Versteht ihr? Aber so geht's nicht. So geht es nicht in dieser Welt. Aber du erlebst solche Dinge. Heute dient mir alles zum Besten. Heute dient mir alles zum Besten. Ich kann heute schmunzeln und lachen darüber. Ja. Aber viele der Schafe wussten ja gar nicht, was da abgeht. Aber die haben immer eine Meinung. Schafe haben immer eine Meinung, obwohl sie keine Informationen haben. Auch die Nicht-Schafe haben immer eine Meinung. Da draußen, wenn du jemanden fragst, der hat immer eine Meinung. Die haben keine Informationen, die wissen oft gar nicht, um was es geht. Die wissen gar nicht, was im Hintergrund läuft. Aber sie haben eine Meinung. Sie haben eine Meinung. Wir leben in einer Zeit. Ja, lauter. Ja. Leute, wir leben in einer Zeit, die ist total verrückt. Unser neuer Bundeskanzler hat gesagt, jetzt gibt's noch mehr Geld für die Ukraine, noch mehr Waffen. Jetzt verlegt die NATO 90.000 Soldaten an die Grenze zu Russland. Ich habe jetzt eine Information bekommen, ein internes Schreiben, die wollen im März 2030 Russland den Krieg erklären, die NATO. Weil Russland wird dann ein Manöver abhalten im Baltikum und die NATO wird es als Angriff deklarieren. Putin hat umgehend darauf reagiert in einem Interview, könnt ihr selber googeln, wenn ihr Lust habt, und hat er gesagt, Russland weiß, dass sie konventionell, also mit Flugzeugen und Panzer gegen die NATO keine Chance haben. Aber Russland ist die größte Atommacht der Welt mit 6.000 Atomraketen, wo eine Rakete 10-fache Sprengkraft hat von Hiroshima. Also die können die Erde tausende Male wegbomben, wenn sie wollen. Und er hat gesagt, sobald die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, ist Russland automatisch im Krieg mit der NATO. Und hat er gesagt, es wird keine Gewinner geben. Ist Ihnen das klar, Herr Metz und Herr Macron? Ganz gezielt an Macron. Ist Ihnen das klar? Mit anderen Worten, es wird einen Atomkrieg geben. Ich meine, wir wissen, was passiert. Es wird einen Atomkrieg geben, steht sogar in der Bibel. Ich zeige euch ein anderes Mal. Da heißt es in dem Vers, während sie noch auf ihren Beinen stehen, wird das Fleisch auf ihren Knochen verwesen. Wie soll ein Schreiber vor 4000 Jahren, der einen Atomkrieg sieht, wie soll er den beschreiben? Wir wissen, dass das so war in Hiroshima, stimmt's? An den Wänden war nur der Schatten von den Leuten. Die Leute waren pulverisiert. Es gab kein Skelett, die waren pulverisiert. In einer Sekunde. Wenn einer verwest, dann steht er nicht noch eine Woche. Aber der Seher, der Prophet sah das und es wird Atomkrieg geben, das wissen wir. Auch in der Offenbarung steht es, ein Drittel der Meere wird verseucht, ein Drittel der Erde und so weiter. So, to make a long story short. Wir leben in einer Zeit, wo Wahnsinnige regieren und der Wahnsinn immer normaler wird. So, und mit Bärbel war ich letzte Woche frühstücken, da waren zwei ältere Damen neben uns und ich habe so zugehört, obwohl ich nicht zuhören will. Und ich habe da ein Problem.
Echt jetzt?
Hä?
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt. Und da haben wir nur gehört, oh, der Putin, so schlimm. Und der Trump, so schlimm. Und ich habe gedacht, sie haben eine Meinung, aber keine Informationen. Versteht ihr, was ich sagen will? Wäre der Putin nicht so schlau, der ist nämlich schlauer und intelligenter als alle anderen zusammen. Ich sage nicht, dass der gut ist, aber ich sage, er ist schlau. Hätte er schon längst auf den Knopf gedrückt. Jeden Tag sterben an der Front 2000 Ukrainer, jeden Tag und 2000 Russen. Jeden Tag, rechnet das mal hoch, über 2 Jahre. Wisst ihr ungefähr, wie viele Tote das mittlerweile sind? Es werden immer mehr. Die sind verrückt. Die sind wahnsinnig. Aber wir wissen, unser Gott ist auf unserer Seite. Und jetzt zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst jetzt wieder eine Entscheidung treffen, wenn ich dir so eine Information gebe. Entweder du bekommst Angst und denkst, oh Gott, Jesus, no, Heidenei. Und du weißt ja, wie das in der Gemeinde ist, Heidenei, und kriegst da raus. Im Schwäbischen herrscht das öfters, die sagen den ganzen Tag, Heidenei, Heidenei. Oder du sagst, egal was da kommt, ich bin in der Hand Gottes.
Amen.
Egal was passiert, ich bin in der Hand Gottes.
Amen.
Ich kann nicht tiefer fallen wie in der Hand Gottes. Ich habe mit Gott einen Deal. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich jemals Atomkrieg erleben muss, möchte ich bitte genau am Einschlag sein. Weil ich kriege dann gar nichts mit. Ich sehe da kurz einen Blitz, denke, hat einer ein Foto gemacht. Und dann bin ich oben bei Jesus und sage, hey Jesus, hey cool, was war das denn gerade? Ach, nicht so wichtig, Thomas. Verstehst du? Ich möchte nicht irgendwo im Bunker sitzen, noch 3 Wochen und dann irgendwann rauskrabbeln und dann will ich nicht. Genau da, wo es Bumm macht, alles gut. Amen. Deswegen habe ich keine Angst vor Atomkrieg. Ich hoffe, ich bin dann genau da, wo es Bumm macht. Versteht ihr mich? Ist das gut? Halleluja. Ich möchte nicht irgendwie langsam dahin siechen. Wobei wir wissen, dass das noch nicht die Zeit ist dafür. Das wird am Ende der 7 Jahre wird der Atomkrieg sein, nicht jetzt. Jesus sagte, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Aber die spielen Krieg. Und die steuern alle dieselben Leute. Dieselben Leute, die Adolf Hitler finanziert haben und die Alliierten, sind genau dieselben Leute, die Russland finanzieren und die Ukraine. Sie finanzieren immer beide Seiten. Und wenn 2 sich kloppen, steht der Dritte nebendran. Was macht der? Der lacht. Der lacht. Weil er weiß, egal wie das ausgeht, ich bin für beide. Und der Sieger, dem sage ich dann, ich war die ganze Zeit für dich. Wer will das Gegenteil beweisen? Verstanden, wie das läuft? Es gibt nichts Dreckigeres wie Politik. Und es gibt keinen Politiker auf dieser Welt, der jemals was Gutes getan hat. Wer das glaubt. Heute habe ich gehört, heute Morgen in den Nachrichten, dass sie die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 10 Stunden erhöhen müssen. Die Kassen sind leer. Die Kassen sind leer. Die Krankenkasse sind leer. Die Rentenkasse ist leer. Alles geplündert. Milliarden gehen in die ganze Welt. Hauptsache die Deutschen haben es nicht, hat mal einer gesagt. Unser Außenminister Joschka Fischer. Das Geld kann sinnlos ausgegeben werden, Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Also wir leben in einer verrückten Welt. Und in dieser verrückten Welt bist du das Licht. Warum? Weil der Vater für dich ist. Angst ist im alten Bund. David sagt, ich habe Angst, weil die Strafe auf ihn kommt. Hat er Angst. Wenn Strafe auf mich kommt, habe ich was? Angst. Aber von Gott kommt keine Strafe mehr für mich und der Teufel darf nicht mehr. Amen. Verstanden? Es gibt keine Strafe mehr für dich. Es gibt Erziehung für dich, aber keine Strafe mehr. Gott möchte Kinder, die ihn lieben und nicht die Angst haben. Knechte dienen mit Angst dem Herrn. Oh, ist er zufrieden? Oh, habe ich es gut genug gemacht? Das sind Knechte. Gott will keine Knechte mehr, er will Söhne. Die sagen, Papa, ich habe den Erdbeerkuchen gerade runtergefallen lassen, aber ich bring dir das Stückchen, ich habe es aufgekratzt. Und der Papa sagt, ja, bring's her. Er isst zwar nicht mehr, aber er sagt, ja, ist der Kleine lieb. Er wollte es mir unbedingt bringen, auch wenn es runtergefallen ist. Der Papa ist nicht böse. Verstanden? Er gibt keine Strafe, weil der Kleine den Erdbeerkuchen hat fallen lassen. Ein Knecht ist anders. Ein Knecht, der muss den Kuchen bezahlen. Krass, oder? Heute ist aber still, gell? Danke. So kaufte David die Tenne mitsamt den Rindern für 50 Schekel Silber. Das war nicht wenig Geld, Leute. Ich glaube, das war sogar fast überbezahlt. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet oder geguckt, was da so ein Rind gekostet hat und so weiter, aber das ist schon eine ordentliche Summe. Und David baute da selbst den Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Brandopfer und Dankopfer. Cool, oder? Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig und die Plage wich vom Volk Israel. Wow, bin ich froh, dass ich nicht im alten Bund bin. Du auch? Aber manchmal müssen wir das lesen, weil wenn wir sehen, Mann, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war knallhart damals, gell? Das war nicht Peanuts, das war nicht irgendwie lustig oder Gott drückt ein Auge zu, wie wir heute alles so drauf sind. Ja, kleine Sünden, ah, ja. Nee, es war knallhart, gell? Und Gott sei Dank bin ich ein Sohn, du auch? Gott sei Dank liegt die Strafe auf Jesus, auf dass wir Frieden haben. Haben wir Frieden? Ja. Haben wir jeden Tag immer Frieden? Nein, warum nicht? Nicht, weil Gott Unfrieden gibt. Nein, weil wir zulassen, dass manche Gedanken uns so beschweren, dass der Frieden wieder geht, weil wir uns auf das Problem fokussieren. Wir dürfen aber den Frieden haben. Wir haben Zugang zu diesem Frieden alle Zeit. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Wie gibt die Welt Frieden? Wenn du in der Welt reich bist und gesund, hast du alles. Meinen sie. Das Komische ist, dass die aber nie zufrieden sind. Ich habe noch nie von einem Reichen gehört, dass der zufrieden ist. Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt. Milliarden, die kann der gar nicht ausgeben. Und trotzdem knechtet er seine Leute. Habe ich euch schon mal erzählt. Unser Amazoner kommt immer abends 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Frage ich, wann fängt der an morgen? Um 5? Das ist doch Ausbeutung. Das ist doch schlimmer wie Sklavenhaltung. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Offiziell arbeitet er von, was weiß ich, von 12 bis 8 Uhr abends. Dass er seine 8 Stunden hat. Aber das geht doch gar nicht. Das Auto voll bis oben hin. Und dann denke ich mir, der kommt, das Auto ist noch halb voll. Ja, das muss er heute alles noch ausliefern. Leute, das ist, was da draußen abgeht, ist übel. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Die werden reich auf Kosten der Leute, die sie ausbeuten und unterdrücken. So funktioniert das System immer. Die Ägypter konnten nur die Pyramiden bauen, weil die Juden, die Hebräer, versklavt waren. Die Banken sind nur so reich, weil sie uns versklaven. Weißt du eigentlich, dass wenn du, sagen wir mal, du gehst auf die Sparkasse, holst dir 10.000 Euro Kredit. Denkst du, die Sparkasse hat diese 10.000 Euro liegen von einem Sparer?
Nein.
Das wird dir aber so erzählt. Die Sparkasse hat die 10.000 Euro gar nicht. Die Sparkasse hat das Recht, diese 10.000 Euro in dem Moment, wo du sie beantragst, aus dem Nichts zu schöpfen. Sie schreiben die Bundesbank an und die Bundesbank sagt, in Ordnung. Dann gibt die Bundesbank grünes Licht und auf deinem Konto steht 10.000. Das Geld hat es nie gegeben. Und du zahlst Zinsen dafür. Ich mache morgen auch eine Bank auf. Nee, wird nicht klappen, weil diese Leute bleiben unter sich. Versteht ihr, wie das funktioniert? Die haben das Recht dazu. So wie der Staat das Recht dazu hat. Früher hat man gesagt, das Bargeld wird an die Goldreserven gebunden. Das haben sie auch alles aufgehoben. Und dann gibt's immer mehr Bargeld und dann fängt die Inflation an und so weiter und so fort. Als wir vor 14 Jahren Kaution bezahlt haben, 2 Monatsmieten Kaution, Sparbuch bei der Post, habe ich neulich drüber nachgedacht, wenn wir das mal kriegen, wenn wir es wieder kriegen, das ist jetzt schon die Hälfte wert wie vor 14 Jahren. So viel Zinsen könnt ihr mir gar nicht gutschreiben. Zinsen, oh, was ist das denn? Wir hatten ja auch eine Weile Negativzinsen. Da muss ich wahrscheinlich drauflegen, wenn ich das Ding ablöse. Versteht ihr, was ich sagen will? Wie teuer alles geworden ist. Und in all dem kannst du jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Schaue ich da drauf, bekommst du Angst. Schaust du auf Gott, sagst, egal was da kommt, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist ein Gott der Vermehrung. Gott ist ein Gott der Vermehrung. Gott ist ein Gott des Samens, des Begießens und des Endens. Alles im Reich Gottes ist Saat und Ernte, Saat und Ernte, Saat und Ernte. Die ganze Welt ist aufgebaut in Saat und Ernte. Du denkst, ich möchte Mama werden und es macht plopp und das Kind ist da, gell? Nee, du musst einen Samen empfangen. Wenn du finanziell gesegnet werden willst, musst du einen Samen sehen. Wenn du Professor an der Uni werden willst, musst du zuerst im Kindergarten Samen sammeln, dann in der Schule. Es investiert der Lehrer in dich Samen. Entweder gehen sie auf oder nicht. Es liegt in der Entscheidung der Kinder oder der Eltern oder beiden. Der Lehrer ist nicht zuständig dafür, ob du blühst. Der Lehrer ist zuständig, einen guten, gesunden Samen zu geben. Stimmt's? Frau Lehrerin, wir haben ja eine hier. Und dann, bei den einen geht's auf, bei den anderen nicht. Warum geht's bei den einen auf, bei den anderen nicht? Weil die, wo es aufgeht, den Samen ernst nehmen und sagen, du musst zu Hause Hausaufgaben machen, du musst zu Hause lernen. Und die anderen dürfen den ganzen Tag Videospiele machen, weil die Eltern sagen, ja, die Schule war doch lang genug heute. So funktioniert das aber nicht. Genau das Gleiche ist im Reich Gottes. Nochmal, Sonntag alleine die Predigt langt dir nicht. Du musst unter der Woche hören, unter der Woche Bibel lesen, du musst dich trainieren. Ich will jetzt keine Hände sehen, aber wenn ich fragen würde, was habe ich denn letzte Woche gepredigt, was war denn da das Kernthema? Merkst du was? Wir müssen uns immer wieder, und das ist nicht, ich meine das nicht Vorwurf, sondern euch bloßzustellen, wir müssen immer wieder lernen. Wenn ich heute eine Führerscheinprüfung machen müsste, ich glaube, ich würde durchfallen. Und ich habe ziemlich alle Führerscheine. Ich habe alle Motorradführerscheine, ich habe einen LKW-Führerschein, ich habe einen Autoführerschein, ich habe einen amerikanischen Busführerschein. Der gilt hier nicht, aber in Amerika. Tu mich in eine Prüfung rein, ich wüsste nichts mehr. Warum? Weil das alles auswendig lernen ist. Das Wort Gottes ist auswendig lernen. Auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Wie hat es Jesus gemacht? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Fast alle jüdischen Kinder, die das Wort Gottes ernst nehmen, kennen die Tora auswendig. Jesus kannte sie auch auswendig. Er konnte ständig zitieren. Das hat er nicht gehabt, weil er der Sohn Gottes war. Schon auch. Er war ja das Wort. Aber er war auch in der Bibelschule oder in der Schule, wo man hinging als Kind. Und das ist so wichtig für uns, damit wir das Wort Gottes kennen, wissen, was unser Erbe ist. Wenn der Teufel mit Verdammnis kommt, da kannst du sagen, ja, woher weiß der das? Hat er mich gesehen? Ja, der hat dich gesehen. Der hat dich sogar angestiftet. Nee, du musst sagen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden habe. Und wann gilt es?
Immer.
Und es ist nicht der Freibrief zum Sündigen, sondern ich muss auch manchmal dem Teufel sagen, hey, hör zu. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Ich bin genauso faul wie du. Ich bin genauso faul wie du. Im Fleisch sind wir alle faul. Unser Fleisch will Sex, Essen, Schlafen, Trinken und Bespaßung. Das ist das Fleisch. Das Programm dieser Welt. Bedient es diese Welt? Jo, jeden einzelnen Punkt. Hervorragend. Und wenn ich da drin bin, will mein Fleisch nicht beten, will nicht anbeten, will nicht Bibel lesen, will sich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, bis wieder ich auf die Schnauze falle. Und dann geht's wieder von vorne los. Gott, warum lässt du das zu? Der Lieblingssatz der Christen: Gott, warum lässt du das zu? Bin ich da besser wie du? Nein. Manchmal erwische ich mich auch noch, wo ich merke, wie etwas in mir sagt: Boah, Gott, warum schon wieder ich? Mann, weil er dich lieb hat. Weil das Dinge sind, wo er will, dass du sie überwindest. Und wenn du sie überwunden hast, wenn du einmal den Schnupfen besiegt hast, verlierst du einen großen Teil Angst vor anderen Krankheiten. Warum? Weil du weißt, hey, wenn es beim Schnupfen funktioniert, dann muss es doch auch bei Krebs funktionieren. Oder nicht? Das ist doch eine Logik. Wenn der Krankheitsdämon Schnupfen, ich nenne ihn jetzt mal so, flieht, gehen muss, dann muss doch auch der Krebsdämon gehen. Oder wie auch immer das Ding heißt. Sind wir da alle schon? Nö, ist doch egal. Deswegen setze ich mich nicht schon wieder unter Druck. Weil da kommt der Teufel nachher und sagt, ja, du glaubst ja noch gar nicht für Krebs, du bist ja überhaupt nicht, nee, du nicht, aber der Thomas. Nein, das ist doch gar nicht die Antwort. Oder die Frage. Die Frage ist, hey, wir gehen auf dem Weg und wir wollen immer freier werden. Du auch? Ich freue mich über jede Krankheit, die ich schon im Griff habe, wenn sie andockt. Weil ich muss niemand um Gebet bitten, ich muss niemand bitten. Und das ist manchmal legitim, ist in Ordnung, dass wir Leute anrufen und sagen, hey, bet mal für mich. Brauche ich manchmal auch, wenn ich nicht weiterkomme. Manchmal kriegt man dann auch eine Antwort. Ja? Aber wichtig ist, dass wir selber lernen zu laufen und auf dem Weg zu gehen. Leute, und es macht Spaß. Es macht richtig Spaß, wenn du merkst, die Mächte fliehen. So viele Christen haben Angst vom Teufel. Wenn die wüssten, dass der Teufel eigentlich mehr Angst vor dir hat. Und ich sage mal, vor dem Christus in dir Angst hat, der zittert. Der zittert. Wenn du den Namen Christus benutzt, fängt er an zu zittern. Und komisch ist, wenn du das mal ausprobiert hast, kommt er wochenlang nicht mehr. Es ist wie der Nachbarshund, den du mal richtig eine getreten hast, wenn er deinen Vorgarten gemacht hat. Der merkt sich das und denkt sich, ja, ich komme mal eine Weile nicht mehr. Der ist so austretend. Aber er kommt dann irgendwann wieder, denkt, ach, keiner da. Mein Lieblingsplatz. Und wenn der erwischt, gleich, bam, nicht warten, gleich eine geben. Jetzt kommen die Tierlieben wieder. Leute, ich rede von dämonischen Mächten. Okay? Zeige ihnen, wo die Grenzen sind. Und es funktioniert. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Weißt du, wie lange der Teufel dich in Ruhe lässt? Bis du denkst, ja, Gott sei Dank ist alles ruhig und friedlich. Und du in diesen Chill-Modus kommst und denkst, ah, so christlicher Chill-Modus ist schön. Woher weiß ich das? Weil ich das kenne. Und dann kommt aus dem Nichts kommt plötzlich der Angriff und noch ein Angriff und noch ein Angriff. Weil der kommt am liebsten, wenn du am Boden liegst, nicht wenn du stehst. Die Hunde fallen dich an, wenn du am Boden liegst, nicht wenn du stehst. Und dann denkst du, es war gerade noch so schön und so ruhig, muss das schon wieder sein. Oh, ich mag nicht kämpfen, ich mag nicht aufstehen, ich mag nicht befehlen, ich mag nicht sprechen, ich will meine Ruhe. Und dein Fleisch ist eingeschnappt und beleidigt und spielt die Leberwurst. Jetzt können wir da noch eine Weile liegen und sagen, der beißt mich und lässt nicht los. Au, au, der beißt, der blöde Hund beißt und jetzt beißt der andere auch noch. Au. Du hast nur eine Möglichkeit, aufstehen und sagen, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Und der Punkt ist, dass wir lernen, wenn wir die Hunde bellen hören, schon zu sprechen, Abmarsch, 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 Abmarsch. Und glaub mir eins, mit dem komme ich zum Schluss, der Teufel hat für jeden von euch und auch die, die im Internet zuhören, für jeden hat ein spezielles Programm. Er weiß genau, wo deine Schwachstelle ist, was du noch liebst, was du noch gerne tust, wo du immer wieder ihm auf den Leim gehst, wo du immer wieder schwächelst. Genau damit kommt er immer wieder. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weißt du, und genau da will Jesus, dass du überwindest. Isabel, die wurde genau auf dem Acker gefressen, den sie zuvor geklaut hat. Da wurde sie von den Hunden gefressen. Genau da wurde ihr Leichnam gefressen. Und die Männer, die sie zu Eunuchen machten, die ihre Diener waren, die haben sie aus dem Fenster geworfen. Was glaubst du, was dessen Tag war für die Genugtuung? Die wurden entmannt als Jungen. Wurden die entmannt, damit sie nicht mit der Isabel schlafen könnten, wenn es möglich wäre. Verstanden? Der Teufel liebt es, Männer zu entmannen, bevor sie überhaupt Mann werden. Und diese Eunuchen, die hatten eine hohe Stimme, die sahen aus wie Frauen, die haben Brüste bekommen, die waren speckig. Das siehst du, die Engelein, schon mal die Engelein in der katholischen Kirche gesehen, die Engelsbabys? Das sind auch Eunuchenbabys. Entmannte Männer, aber das ist eine andere Geschichte. Und der Teufel liebt es, Männer zu entmannen. Und du bist auch in gewisser Weise ein Mann. Wenn du Autorität nimmst, bist du ein Mann. Im Geist. Verstanden? Denn im Geist gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Im Himmel auch nicht mehr. Jetzt noch irgendwie gar nicht vorstellbar, aber dann sind wir happy. Weil Gott nur Gutes tut. Und wenn du aufstehst, Autorität nimmst, dann machst du genau das, was der Vater sich von dir wünscht. Pass auf, wie sie dir Christen in dein Leben schicken. Ich weiß noch, mein erster christlicher Hauskreis. Da habe ich gesagt, wir müssen den Teufel in den Hintern treten. Und dann haben die gesagt, du darfst nicht vom Teufel sprechen, Thomas, sonst komm da. Das werde ich nie vergessen. So ein älteres Ehepaar. Wenn du vom Teufel sprichst, dann komm da. Letzte Woche haben wir wieder Zeugnis gehört vom Pastor, der ist aufstande gegen den Teufel, 14 Tage drauf war er tot. Da war er tot. Hörst du mir zu, der war tot. Tot. Jo, der war mausetot. Und ich hatte meine erste Bibelstelle, die mir aufgeploppt ist. Und ich glaube, jeder von euch hat so einen Banner. Ich nenne das immer einen Banner. Da steht deine erste Bibelstelle drauf, die Gott dir gegeben hat. Die wie dein Tattoo ist, das Gott dir gegeben hat. Und meine war Lukas 10, Vers 19. Ich brauchte das. Ich brauche es bis heute. Lukas 10, Vers 19, du auch? Ich habe vom Teufel keine Angst. Ich habe noch nie Angst vor ihm gehabt. Und ich bin so dankbar dafür. Männer kommt, mein Körper reagiert. Ich kriege Herzrasen, Schweißausbrüche. Manchmal, weil mein Körper von dieser negativen Energie ekelhaft. Es wird ja meistens eiskalt im Raum, nicht warm, wenn er kommt. Aber ich weiß, wer ich bin. Und früher war das so oft und heute so selten. Weil der kriegt immer eine von Latz. Warum? Weil ich weiß, wer ich bin. Du auch? Weißt du auch, wer du bist? Du herrschst im Leben an Christi statt, wenn du weißt, wer du bist. Deswegen ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Und wisst ihr, die Amerikaner haben das verloren. Und ich glaube, Bärbel und ich haben einen Auftrag, das nach Amerika zurückzubringen. Da sind so viele krank. Ich war entsetzt, wie viele da krank sind und mit der Krankheit einhergehen und einen Kompromiss geschlossen haben. Ich habe manche gesehen, mir kamen die Tränen von Jesus, wo ich gespürt habe, diese Not. Sie haben sich mit der Krankheit arrangiert, haben das akzeptiert und sterben da drin. Obwohl sie was sollten? Leben. Und ich glaube, das ist ein Stück weit von dem, was in meinem Herz brennt, diesen Glauben oder diese Hoffnung oder das Wort Gottes zurückzubringen, zu sagen, hey, herrsche über die Krankheit. Lauf nicht mit deiner Sauerstoffflasche rum und guck, dass jeder dich bemitleidet. Was da alles, was wir da alles gesehen haben, wo ich gedacht habe, hey, was ist denn los hier? Ihr wart doch mal Glaubensvorbilder für die ganze Welt. Ihr habt doch mal gebrannt für Jesus. Was ist denn passiert? Da ist was passiert, leider. Aber in die andere Richtung. Und ich merke, wie die aggressiv werden, wenn ich davon anfange. Schauen wir mal, was Gott will. Papa, danke für das Wort. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Danke, dass du jeden abholst, wo ist. Danke, dass wir wissen, dass wir nicht unter dem Gesetz sind und dass keine Strafe mehr auf uns wartet, sondern dass wir erlöst sind und dass, ja, die Strafe auf dir liegt, Jesus, auf das wir Frieden haben. Danke für deinen Frieden, Jesus. Danke, dass wir sehen, wie hart es im alten Bund war, wie gnadenlos und knallhart es im alten Bund war. Ein Fehler, eine Fehlentscheidung, es kostete 70.000 Menschen das Leben. Danke, Jesus, dass durch mein Leben niemand sterben muss. Danke, dass durch mein Leben niemand mehr verloren geht, sondern dass ich Menschen zum Leben bringen darf, zu dir führen darf, dich groß machen darf in ihrem Leben. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen liebst, auch die Zuhörer im Internet. Und danke, dass du gute Pläne mit uns hast. Und danke, dass auch dieses Wort wieder gute Frucht bringt in unserem Leben. Danke für mehr Freiheit, danke für mehr Freude auch heute. Danke, dass es keine Verdammnis gibt, die in Christus Jesus sind. Danke, dass du niemand verurteilst. Und danke, Herr, dass du uns vergibst, auch wenn wir mal Fehler machen, auch Barbara und ich als Pastoren, wenn wir über die Stränge schlagen oder mal was sagen, was zu viel ist. Herr, danke, dass du uns vergibst und danke, dass die Schafe uns vergeben. Danke, dass wir nicht gegeneinander sprechen oder urteilen, sondern dass wir uns einander vergeben, in die Augen schauen und zum Armen und nach vorne schauen, weil du uns lieb hast und weil du uns zuerst geliebt hast. Und danke, Herr, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Halleluja. Amen.